Ja, vielen Dank, Herr Kobert, für die freundliche Einführung. Das Thema, über das ich heute sprechen möchte, ist das Nebenprodukt eines größeren Forschungsprojekts über die Geschichte der Apartheid in Südafrika, wobei ich mich dort speziell auf das politische Denken des Apartheid-Politikers Hendrik Verwoerd konzentriere, den Sie hier in der Mitte des Bildes sehen können. Da ich als einer der ersten Wissenschaftler Zugang zum Archiv der Geheimgesellschaft Afrikaner Bruderbond erhielt, fiel mir bei der Durchsicht der Unterlagen auf, in wie starkem Maß diese Organisation Einfluss auf die südafrikanischen Universitäten nahm. Es war schon lange bekannt, dass die Rektoren der meisten afrikanssprachigen Universitäten dem Bruderbond angehörten und dass etliche Vorsitzende der Organisation Professoren waren, Sie können sie hier rot markiert sehen. Aber wie sehr diese Geheimgesellschaft in den Hochschulen intervenierte, übersteigt die gewagtesten Vermutungen. Ich möchte nun zunächst den Kulturnationalismus der Buren beschreiben, zweitens die Geheimgesellschaft des Afrikaner Bruderbond vorstellen, drittens die südafrikanische Universitätslandschaft in der Zeit zwischen den 1930er und 1960er Jahren vorstellen und viertens werde ich dann die Einflussnahme des Bruderbond anhand einiger Beispiele genauer beleuchten. Zum ersten Punkt. Der burische Nationalismus war im Wesentlichen eine Folge des Burenkrieges 1899 bis 1902 und der von den Briten angewandten Strategie der verbrannten Erde, die zur Zerstörung von ca. 30.000 Farmen, zur Auslöschung mehrerer Ortschaften, zur weitgehenden Vernichtung der Lebensgrundlagen der burischen Landbevölkerung und zum Tod von 26.000 Frauen und Kindern in Konzentrationslagern führte. Die anschließende Anglisierungspolitik der britischen Kolonialregierung unter Gouverneur Lord Milner hatte zur Folge, dass sich innerhalb des entstehenden Nationalismus eine dezidiert kulturnationalistische Strömung formierte, deren Vertreter die Buren als eigenständiges, durch Geschichte, Sprache, Kultur und Konfession geprägtes Volk definierten. Während die tonangebenden Politiker der Jahrzehnte nach dem Krieg einen langfristigen Ausgleich mit der englischsprachigen Bevölkerung im Rahmen eines White South Africanism anstrebten, bestanden die Kulturnationalisten auf der Eigenständigkeit der burischen Nation. Dieses essentialistische Verständnis von Nation radikalisierte sich in den 1930er Jahren zu einem integralen Nationalismus, womit Peter Alter zufolge ein Verständnis von Nation gemeint ist, das den Einzelmenschen gänzlich in der Nation aufgehen sieht. Das Individuum findet seinen Wert primär in der Zugehörigkeit zu einer Nation. Ich komme zum zweiten Punkt. Eine der Hauptkräfte, die den Kulturnationalismus in die afrikanischsprachige Bevölkerung trugen, war der Afrikaner Bruderbond. Nach dem Burenkrieg zogen viele Landbewohner, deren Lebensgrundlage zerstört war, in die englisch geprägten Großstädte, wo sie als ungelernte Arbeiter mit schwarzen Billiglohnarbeitern konkurrieren mussten. Da die 1914 gegründete Nationale Partei sich vornehmlich um die ländlichen Wählerschichten bemühte, reagierten burische Kulturnationalisten in den Städten alarmiert, als sie Anzeichen dafür beobachteten, dass die burische Unterschicht begann, sich der englischsprachigen Labour Party zuzuwenden. Die Gründung des Bruderbond im Jahr 1918 fand bezeichnenderweise in der englisch geprägten Bergbaumetropole Johannesburg statt. Die Gründer, von denen die meisten Eisenbahnangestellte waren, beabsichtigten zunächst nicht mehr, als eine Organisation zur Wahrung der burischen Kultur zu gründen. Erst als ihre Aktivitäten ohne größere Resonanz blieben, erklärte sich der Bruderbond 1921 zur Geheimgesellschaft. Die Mitgliedschaft war begrenzt auf weiße, protestantische, afrikanssprachige Männer von untadeligem Lebenswandel, der zuvor heimlich überprüft wurde. Denn es war nicht möglich, sich um die Mitgliedschaft zu bewerben, sondern der Bruderbond kooptierte seine Mitglieder, um auf diese Weise seinen elitären Charakter zu sichern. Tatsächlich wurden nur Personen ausgewählt, die Führungspositionen innehatten und die zu den einflussreichen sozialen Kreisen gehörten, wobei der Anteil der Intellektuellen disproportional hoch, derjenige der Arbeiter und einfacher Farmer extrem gering blieb. Die unterste Ebene des Bruderbond war die lokale Zelle. Eine Zellenstruktur ist typisch für geheim arbeitende Organisationen. Die Zellenmitglieder stehen nur untereinander in Kontakt, nicht aber mit den Mitgliedern einer anderen Zelle, von der sie in der Regel nichts oder nur wenig wissen. Der einzige Kommunikationsweg verläuft zur nächst höheren Hierarchieebene. Auf diese Weise soll der Schaden in dem Fall minimiert werden, dass eine der Zellen enttarnt wird. Gleichzeitig verleiht diese Struktur aber den Führern, die allein den Überblick über die Zellenstruktur haben und die Kommunikationskanäle kontrollieren, eine ganz außerordentliche Macht. Tatsächlich dürfte Lenins beschönigende Benennung solcher autoritären Strukturen als demokratischer Zentralismus die Kontrolle innerhalb des Bruderbund ziemlich präzise erfassen. Die Zellen entsandten jeweils einen Delegierten zum Bondsrat, dem nominell höchsten Gremium, der seinerseits den Eidführende Rat, den Exekutivrat und den Vorsitzenden wählte, die ihm gegenüber rechenschaftspflichtig waren. Gleichwohl beherrschte dieser Eidführende Rat auch die Verhandlungen des Bondsrat, da er die Leitanträge formulierte und in der Regel auch die Kandidaten für Ämter vorschlug. Trotz der scheinbar demokratischen Verfassung mit dem Bondsrat als eine Art Mitgliederparlament dominierte die Exekutive die Strukturen fast vollständig. Hinzu kam der vergleichsweise kleine Kreis an Amtsträgern, die oft über lange Jahre die Sitze im Eidführende Rat untereinander aufteilten und damit für eine ausgeprägte Stabilität und personelle Kontinuität sorgten. Der entscheidende Wachstumsschub der Geheimgesellschaft kam in den späten 1920er Jahren, als zahlreiche Intellektuelle aus Universitäten rekrutiert wurden und alsbald in Führungspositionen einrückten. 1928 gründete der Bruderbund mit der Fédération von Afrikaanse Kulturvereniginge, sehen mittlerweile mit Website, einen Dachverband, der öffentlich tätig war, aber durch Personalunion faktisch vom Bruderbund gesteuert und kontrolliert wurde. In den 1930er und 1940er Jahren baute der Bruderbund über diese öffentlich aktiven Organisationsstrukturen systematisch seinen Einfluss aus. Dabei lassen sich drei Strategien erkennen. Der Bruderbund als Geheimgesellschaft infiltrierte bestehende Kulturorganisationen, die er dann anschließend auf nationalistischen Kurs brachte. Zweitens, existierende Kulturorganisationen, die englische wie afrikanische Weise zusammenführten, wurden ebenfalls unterwandert, um eine Abspaltung der afrikanischen Mitglieder herbeizuführen. Auf diese Weise wurden systematisch bestehende Organisationen von Automobilclubs über Pfadfinder, Gesangsvereine, Sozial- und Wohlfahrtsverbände, Sportvereine bis hin zu religiösen Gruppen gespalten und eine Parallelwelt des afrikanischen Kulturnationalismus aufgebaut. Drittens, der Bruderbund identifizierte diejenigen Bereiche, in denen Buren unterrepräsentiert waren oder wo es noch keinerlei Organisation gab und nahm dort Neugründungen in Angriff. Auf diese Weise konnte die Organisation ein Feld des gesellschaftlichen Lebens nach dem anderen für den burischen Kulturnationalismus reklamieren und über seine Geheimstrukturen kontrollieren. So gründete der Bruderbund eine ökonomische Bewegung, um den Rückstand der Buren im Bereich des Unternehmertums und der Selbstständigen aufzuholen. In analoger Weise ging man im Bildungswesen, bei der Sozialarbeit und schließlich auch in der Rassenpolitik vor. Je umfassender und vollständiger die Parallelwelt war, die der Bruderbund auf diese Weise begründete, desto leichter fiel es, über den Kulturnationalismus eine Abgrenzung gegenüber der englischsprachigen weißen Umwelt, eben eine Apartheid, durchzusetzen. Da kommt der Name nämlich her. Apartheid als selbstgewählte Abschließung von den imperialistischen Feinden im eigenen Land war das Muster für die Rassentrennungspolitik, die man dann anderen auferlegte. Im Rahmen dieses Vorgehens war es wenig überraschend, dass die Universitäten für den Bruderbund einen besonderen Stellenwert hatten. Viele Funktionäre des Bruderbund waren selbst aktive Hochschullehrer und für eine Organisation, die sich dezidiert als Vereinigung jüngerer Männer betrachtete, musste die Nachwuchsrekrutierung Priorität genießen. Darüber hinaus konnte die Nationalisierung der burischen Bevölkerung nur dann dauerhaft gelingen, wenn die jüngere Generation von Anfang an in die entsprechende Gesinnung hineinsozialisiert wurde. Das Vorgehen im universitären Bereich verlief analog zu den drei genannten Strategien. Die Infiltrierung afrikanischsprachiger Universitäten wie Stellenbosch und Potchefstroom, die, soweit sie das nicht ohnehin schon waren, auf nationalistischen Kurs gebracht wurden. Dazu diente die Einmischung des Bruderbond in Personalentscheidungen der Universitäten, von der Wahl zu Hochschulräten, Senaten und Rektoraten bis hin zu Berufungslisten. Zweitens, die bis dahin sprachlich gemischte Universitätslandschaft wurde sukzessive getrennt, sodass weitgehend englischsprachige und rein afrikanischsprachige Universitäten entstanden. Drittens, die Neugründung ganzer Fakultäten und nach der Regierungsübernahme der Nationalen Partei im Jahr 1948 sogar die Gründung neuer Universitäten, deren Grundstruktur, Ausrichtung und Personalpolitik weitgehend vom Bruderbond bestimmt wurde. Ich möchte im Folgenden diese drei Vorgehensweisen anhand von Beispielen illustrieren. Dazu ist es allerdings erforderlich, kurz die Geschichte der Universitäten in Südafrika zu skizzieren. 1873 wurde die University of the Cape of Good Hope gegründet, die 1916 in University of South Africa, kurz UNISA, umbenannt wurde. Sie bildete eine Art Dachstruktur, der 7 über das ganze Land verstreute Colleges angehörten. Im Lauf der folgenden Jahrzehnte erlangten diese Colleges sukzessive den Status selbstständiger Universitäten. 1916 Kapstadt, 1918 Stellenbosch und 1922 Witwatersrand, das ist Johannesburg, 1949 die University of Natal, 1950 die University of the Orange Free State in Bloemfontein und 1953 die beiden kleinen Universitäten Potchefstroom und Rhodes University in Grahamstown. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren demnach die Leitungsgremien der University of South Africa von entscheidender Bedeutung, da darüber auch die einzelnen Colleges beeinflusst werden konnten. Nach einem misslungenen, aber auch nur halbherzig verfolgten Versuch im Jahr 1941, Bruderbond-Mitglieder in den Hochschulrat der UNISA gewählt zu bekommen, hatte ein zweiter Anlauf im Jahr 1948 Erfolg, als der Sekretär stolz verkünden konnte, ich zitiere in deutscher Übersetzung, 4 bewährte Lehrpersonen wurden zur Wahl aufgestellt und der ötführende Rat hat die Abteilungen angewiesen, stimmberechtigte Mitglieder des Wahlgremiums diesbezüglich zu informieren und die Kandidatur der 4 Brüder in erlaubter Weise zu befördern. Die Mitarbeit war so einträchtig, dass alle 4 Kandidaten gewählt wurden und der Standpunkt der Afrikaner dadurch stark im Rat präsent ist. Zitat Ende. In diesen Jahren gelangten prominente Akademiker, die gleichzeitig im Bruderbond aktiv waren, in universitäre Führungspositionen der UNISA und bewerkstelligten deren Umwandlung in eine Korrespondenzuniversität nach 1946, die heute 200.000 Studierende hat. Die kleine calvinistische Universität in Potchefstroom, das liegt etwa 80 Kilometer westlich von Johannesburg, war seit Ende der 1920er Jahre eng mit dem Bruderbond verbunden und stellte mit L.J. Duplessis und J.C. van Roy 2 langjährige Vorsitzende der Geheimgesellschaft, die dafür sorgten, dass große Teile des akademischen Lehrpersonals ihrer Universität dem Bruderbond angehörten. Als akademische Institution war die Universität Stellenbosch in der Nähe von Kapstadt bedeutender. Sie war die zweitälteste selbstständige Universität, deren Lehrveranstaltungen zunächst in Niederländisch, dann in Afrikaans abgehalten wurden und die schon in den 1920er Jahren ein Sammelbecken burischer Nationalisten war. In den folgenden Jahrzehnten wurde Stellenbosch zur Kaderschmiede der Machtelite des Apartheidstaates. Der Historiker Hendrik Thom war von 1952 bis 1960 Vorsitzender des Bruderbond und von 1954 bis 1969 Rektor der Universität. Das Ausmaß seines Einflusses lässt sich daran ermessen, dass auf sein Betreiben die historischen Institute aller afrikanischsprachigen Universitäten mit handverlesenen Nationalisten besetzt wurden, von denen viele dem Bruderbond angehörten. Neben dem Fach Geschichte wurde kaum ein anderes so sehr vom Bruderbond gesteuert wie die Ethnologie, die für die Legitimation der Apartheid-Politik von entscheidender Bedeutung war. Die graue Eminenz der afrikanischsprachigen Ethnologie war Bruderbond-Mitglied Pieter Johannes Kurze, der zwar als Forscher eher unbedeutend war, aber zahlreiche Ethnologen ausbildete, die in der staatlichen Verwaltung und vor allem im Militär dienten. Werner Eiselen, von 1950 bis 1960 Staatssekretär im Department of Native Affairs, war zuvor Professor für Ethnologie in Stellenbosch gewesen, wo sein späterer Minister und Vorgesetzter Hendrik Verwoerd zur selben Zeit als Wissenschaftler wirkte. Eiselen war ein prominentes Mitglied des Bruderbund, in dessen Reihen er als der wichtigste Experte über die Kultur der afrikanischen Bevölkerung gehandelt wurde. Die Universitäten und Colleges Südafrikas waren bis in die 1920er Jahre zweisprachig, wobei es unterschiedliche Gewichtungen in den einzelnen Instituten und Fakultäten gab. Unter dem Einfluss des Bruderbunds sowie einzelner nationalistischer Zeloten setzte ein Prozess der allmählichen Trennung ein. Bis in die 1950er Jahre war die Trennung weitgehend vollzogen, als die Universitäten von Stellenbosch, Potchefstroom, Pretoria und Bloemfontein afrikaanssprachig waren, während Kapstadt, Witwatersrand, Rhodes und Natal als englischsprachig gelten konnten. Nur die University of South Africa selbst behielt ihren zweisprachigen Status. Der Prozess der Unilingualisierung lässt sich am deutlichsten an der Universität Pretoria nachvollziehen. Während eine Mehrheit von Studierenden schon in den frühen 1930er Jahren afrikaanssprachig war, fand die Lehre überwiegend in englischer Sprache statt. Daraufhin beschloss der Hochschulrat im Jahr 1932, die Universität in eine rein afrikanische Universität umzuwandeln. Den englischsprachigen Professoren, die nicht von sich aus gingen, wurde das Leben dermaßen sauer gemacht, dass sie an andere Universitäten abwanderten. Die zuweilen grobschlächtigen Methoden, die angewandt wurden, um dieser Entwicklung nachzuhelfen, was bis zu regelrechtem Mobbing reichte, sind für das History Department von Alex Moton gut aufgearbeitet worden. An der University of the Witwatersrand in Johannesburg verlief die Trennung nicht so eindeutig, da noch während des Zweiten Weltkrieges eine starke Präsenz afrikanischsprachiger Studierender nachweisbar ist und in einigen Instituten burische Nationalisten tätig waren, von denen allerdings die meisten dann nach dem Krieg an andere Universitäten wechselten. Noch 1946 zählte die Übernahme der beiden wichtigsten und größten Universitäten des Landes, nämlich Witwatersrand und Cape Town, zu den Zielen des Bruderbund, denn, wie es in einem internen Papier heißt, Zitat, an den Universitäten werden die Führer der Zukunft ausgebildet und es kann nicht hingenommen werden, dass der Geist solcher wichtiger Institutionen den Interessen Südafrikas feindlich gegenübersteht. Zitat Ende. Die dritte Strategie, Gründung von Lehrstühlen, Fakultäten und ganzen Universitäten. Ein besonderes interessantes Beispiel ist der Rassentheoretiker Geoffrey Eloff, ein Enkel des Transvaal-Präsidenten Paul Krüger und Dozent am Zoologischen Institut der University Witwatersrand, das von Professor H.B. Phantom geleitet wurde, einem der profiliertesten Rassentheoretiker des Landes. Eloff seinerseits schloss sich zu Beginn des Zweiten Weltkriegs der faschistischen Ossewa Brandwach an und wurde wegen aktiver Beteiligung an Sabotageakten verhaftet und für die Dauer des Krieges interniert. Im Internierungslager Koffiefontein befasste er sich mit so skurrilen Forschungsprojekten wie der anthropologischen Vermessung seiner Mitinternierten, um nachzuweisen, dass die Buren mittlerweile eigenständige Rasseneigenschaften entwickelt hätten. Eloff zählte zu denjenigen nationalistischen Intellektuellen, die Rassentheorien in den Apartheid-Diskurs der 1940er Jahre einbrachten. Obwohl diese Theorien die eher kulturalistisch ausgerichtete Rassentrennungsideologie nur unmaßgeblich beeinflussten, bemühten sich führende Bruderbund-Mitglieder, den arbeitslos gewordenen Eloff zu unterstützen. Sein Fall tauchte in den Vorstandsprotokollen des Bruderbund regelmäßig auf und belegt, mit welcher Beharrlichkeit sich die burischen Nationalisten mehr als 10 Jahre lang für ihn einsetzten. Eine vorübergehende Beschäftigung an der Universität in Bloemfontein konnten 1958 dann in eine feste Professur und sogar in die Gründung eines eigenen Instituts für Genetik umgewandelt werden. Dabei war sicherlich hilfreich, dass auch die Universitätsleitung in Bloemfontein mit Brüdern durchsetzt war. doch betrieb die Geheimgesellschaft noch wesentlich ambitioniertere Projekte. Durch die gerade vollzogene Trennung der Universitäten Südafrikas fehlten den Afrikaanssprachigen Anfang der 1940er Jahre ganze Fächergruppen, die man nur an den englischsprachigen Universitäten studieren konnte. Das galt insbesondere für die Ingenieurswissenschaften, auf die sich die University of the Witwatersrand frühzeitig verlegt hatte, nicht zuletzt deswegen, weil sie aus der South African School of Mines and Technology hervorgegangen war und eine große Nähe zum südafrikanischen Bergbau als Drittmittelgeber pflegte. Der Bruder Bond betrieb über seine Kanäle die Gründung einer ingenieurswissenschaftlichen Fakultät an der Universität Stellenbosch, die von allen afrikanischen Universitäten in dieser Zeit die höchsten akademischen Standards aufwies. Verschiedene Komitees und Interessengruppen verschleierten, dass der Bruder Bond der eigentliche Initiator war, weshalb es den Protagonisten in der Regel sogar gelang, englisches Kapital für ihre Zwecke zu mobilisieren, indem sie sich an Industriekreise um finanzielle und öffentliche Unterstützung für ihr Vorhaben wandten. 1944 zahlte sich die jahrelange Lobbyarbeit des Bruder Bond aus, als die Ingenieurswissenschaftliche Fakultät in Stellenbosch ihren Lehrbetrieb aufnahm. Insbesondere in der Medizin verknüpfte der Bruder Bond das Projekt einer afrikanischsprachigen medizinischen Fakultät mit seinem Bemühen, den Public Health Sektor unter Kontrolle zu bekommen. Denn der Vorstand war alarmiert wegen der wachsenden Zahl jüdischer Ärzte in Johannesburg und erging sich in antisemitischen Verschwörungstheorien. Ich zitiere: In bestimmten Abteilungen des allgemeinen Krankenhauses sind 70-100% Juden. 45% der angestellten Ärzte sind Juden und das Ambulanzpersonal des allgemeinen Krankenhauses für Nichtweiße besteht zu 90-100% aus Juden. In den hauptsächlich afrikanischsprachigen nördlichen Vorstädten findet ein gewaltiger Zustrom jüdischer Ärzte statt, ein Zustrom, der organisiert zu sein scheint. Zitat Ende. Die Konsequenzen lagen auf der Hand. Zitat: Bei den Berufungen von Professoren und Dozenten muss eine strengere Kontrolle ausgeübt werden. Die zwei größten Universitäten, gemeint sind Kapstadt und Johannesburg, wimmeln von Liberalisten, in deren Reihen sich kommunistisches Kriegstreibgut selbst aus Osteuropa völlig zu Hause fühlt und sich fröhlich daran beteiligt, die Lebensweise der Afrikaner zu zerstören und vor allem zielgerichtet die Trennlinie zwischen den Rassen zu verwischen. Und die weitere Forderung lautete, Zitat, die afrikanischen Universitäten müssen gestärkt werden. Der Bruder Bond nahm sich bereits in den 1940er Jahren der Aufgabe an, eine erste medizinische Fakultät an einer afrikanischsprachigen Universität zu gründen und wählte dafür die Universität Pretoria aus. Aktiv wurde er über das Ökonomische Institut, das er selbst gegründet hatte, sowie über ein Wachsamkeitskomitee, das die Entwicklung beobachten sollte, das aber auch als Pressure Group vorging. Als erkennbar war, dass die Universität das Projekt einer neuen Fakultät mittlerweile selbst verfolgte, konzentrierte sich der Bruder Bond auf die künftigen Dozenten und Studenten. Er gründete 1943 einen Studienkreditfonds, über den handverlesene Studenten ihr Medizinstudium finanzieren sollten, und stellte Gelder zum Bau eines Studentenwohnheims zur Verfügung, um die Studenten zu beeinflussen und, wie es hieß, die rechte Atmosphäre in der Fakultät zu schaffen. 1943 wurde diese Fakultät dann gegründet, wobei der Bruder Bond genau darauf achtete, dass die berufenen Dozenten die richtige politische Gesinnung mitbrachten. 1957 nahmen die Brüder mit Unmut zur Kenntnis, dass die Rhodes University in Grahamstown einen zweiten Campus in der Hafenstadt Port Elizabeth gründen wollte. Gerade die Region um Port Elizabeth war für die burischen Nationalisten ein besonders intensiv bearbeitetes Gebiet, da ihrer Ansicht nach Buren in der stark englisch geprägten Stadt systematisch diskriminiert wurden. Auch wenn ein direkter Zusammenhang aufgrund der noch unvollständigen Sichtung der Akten bislang nicht nachweisbar ist, war die 1964 erfolgte Gründung einer neuen zweisprachigen Universität in Port Elizabeth eine Antwort der Nationalisten auf den Expansionsversuch der wohl britischsten Universität Südafrikas. Für den Wahlsieg der Nationalen Partei im Jahr 1948 und für die nachfolgende Festigung ihrer Macht war die ideologische Beeinflussung der burischen Bevölkerung am Witwatersrand unerlässlich. Die Tatsache, dass die einzige Universität in Johannesburg englischsprachig und liberal war, konnte den Zielen der burischen Nationalisten nicht förderlich sein. Zudem war in Johannesburg der Bruderbund gegründet worden, wo er auch sein Hauptquartier hatte. Auf Initiative des Bruderbund-Vorsitzenden Pete Mayer, der etwa zur selben Zeit als Vorstandsvorsitzender die South African Broadcasting Corporation in ein Instrument der Regierungspropaganda umwandelte, lancierte der Bruderbund 1955 erstmals das Projekt einer eigenen afrikanssprachigen Universität am Witwatersrand. Die neue Universität sollte Mayer zufolge nicht nur von der Sprache her afrikanisch sein, sondern in Geist und Charakter, und zwar auf der Grundlage unserer christlich-nationalen Weltanschauung. Die Rand-Afrikaans-Universität war gewissermaßen die Krönung der burisch-nationalistischen Parallelgesellschaft, die der Bruderbund seit den 1920er Jahren anstrebte. Und es war nur angemessen, dass der Bruderbund-Vorsitzende selbst später Chancellor der neuen Universität wurde, die im Jahr 1967 ihren Lehrbetrieb aufnahm. Zum Rektor wurde übrigens mit Gerrit Viljoen ein Wissenschaftler genannt, der seinerseits in den 1970er Jahren Bruderbund-Vorsitzender wurde. Zu den getrennten Welten des akademischen Betriebes gehörte auch die Einrichtung eigener Universitäten für die übrigen Bevölkerungsgruppen. Diese von den Studenten verächtlich Bush Colleges genannten Hochschulen wurden in der Nähe der Homelands gebaut und sollten jeweils eine ethnische Gruppe bedienen. Die älteste dieser Einrichtungen, Fort Hare, ursprünglich eine Missionsgründung, wurde von der Regierung genötigt, ihre bis dahin offene Zulassungspolitik aufzugeben und wurde zu einer Universität nur für Xhosa, während die neu gegründeten Universitäten von Zululand und die University of the North jeweils bestimmte Ethnien bedienten. Die University of the Western Cape in der Nähe von Kapstadt war eine Einrichtung für die farbige Bevölkerung, während Durban-Westville nur indische Studierende aufnahm. Diese Gründung war eine Maßnahme des südafrikanischen Staates, da Premierminister Hendrik Verwoerd, der selbst 10 Jahre dem Führungsgremium des Bruderbund angehört hatte, seit 1959 die Politik strikter Rassentrennung im Bereich der höheren Bildung erzwang. Gleichwohl ließ sich die Kontrolle leichter über die informellen Kanäle des Bruderbund aufrechterhalten als durch direkten staatlichen Dirigismus. Tatsächlich standen alle Bush Colleges unter der Kontrolle des Bruderbund, aus dessen Reihen sämtliche Rektoren und die meisten Dozenten stammten. Der frühere Bruderbund-Vorsitzende Hendrik Thom etwa wurde erster Vorsitzender des Hochschulrats der University of the Western Cape, hier rot gekennzeichnet. Ein weiteres Mitglied, S.P. Olivier, hier grün gekennzeichnet, war gleichzeitig Rektor der University of Durban-Westville. So waren es burische Akademiker, die an diesen Universitäten die indischen, farbigen und schwarzen Jugendlichen indoktrinierten. Doch Planung funktioniert nicht immer, denn genau an diesen Universitäten entstand mit der Black Consciousness-Bewegung die bedeutendste Kraft der Opposition in den 1970er Jahren. Ich komme zum Schluss und fasse kurz zusammen. Der Bruderbund war nicht die heimliche Regierung Südafrikas, sondern deren langer Arm, der in gesellschaftliche Bereiche dann intervenierte, wenn es der Regierung wenig opportun erschien, dies selbst zu tun. Die südafrikanische Regierung konnte so vor der restlichen Welt den Anschein der Rechtsstaatlichkeit, parlamentarisch-demokratischer Kontrolle und der Autonomie der Universitäten wahren. Zur Geschichte der Apartheid gehört eben nicht nur der starke Staat, sondern die informelle Einflussnahme mit Hilfe regimenaher sozialer Netzwerke. Im Fall Südafrikas fand die informelle Kontrolle der Universitäten lange Zeit wenig Beachtung, weil der Staat die englischsprachigen Universitäten in ihrem akademischen Betrieb gewähren ließ. Sie konnten ihre internationalen Kontakte pflegen, sie blieben eingebunden in die anglophone akademische Weltgemeinschaft und sie waren deswegen auch wissenschaftlich innovativ. Demgegenüber fristeten die afrikanischen Universitäten, insbesondere die Geistes- und Sozialwissenschaften, ein isoliertes Schattendasein. Sie waren abgeschnitten von internationalen Entwicklungen und fanden ihre Funktion eher in der intellektuellen Gleichschaltung des Elitennachwuchses als in wissenschaftlicher Innovation. Besonders auffallend ist, wie sehr und wie willig Professoren zu diesem Zustand beitrugen. Erst in den 1980er Jahren gerieten diese Verhältnisse in Fluss, was aber nicht zuletzt daran lag, dass der Bruder Bonn selbst sich unter dem Eindruck der politischen und ökonomischen Dauerkrise von den Doktrinen der Apartheid verabschiedete. Vielen Dank.